Wir haben die Bedeutung des Brandopfers, des Friedensopfers und des Sündopfers bereits gesehen. Wir kommen jetzt zum Schuldopfer. Wenn man in 3. Mose 4 und 5 liest, stellt man fest, wie eng diese beiden Opfer, Sünd- und Schuldopfer, zusammen behandelt werden. Und zwar, man merkt fast nicht, wo jetzt eigentlich der Übergang kommt, wo es jetzt um das Schuldopfer geht und wo es immer noch um das Sündopfer geht. Wenn auch gleich sehen, diese beiden Opfer hängen sehr stark miteinander zusammen und trotzdem ist es nicht dasselbe. Das Schuldopfer heißt auf Hebräisch Ascham. Das heißt übrigens auch einfach Schuld. Das Wort Opfer ist nicht drin. Ascham ist eben Schuld oder Schuldopfer. Wie wir das gesehen haben beim Sündopfer, das Chatat heißt, Chatat ist Sünde oder eben Sündopfer. Das Wort Opfer ist nicht drin. In 3. Mose 5, Vers 16 haben wir diesen Ausdruck Schuldopfer, Ascham. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden blutigen Opfern? Man kann das so erklären, das Schuldopfer wird da aufgeführt, wo ein bestimmter Schaden entstanden ist, der wieder gut gemacht werden musste. Also wenn jemand gestohlen hat und zur Einsicht und zur Reue kommt, dann musste er eben nicht ein Sündopfer bringen, sondern ein Schuldopfer. Denn natürlich ist Stehlen eine Sünde, aber beim Stehlen entsteht einer Person gegenüber ein konkreter Schaden. Und beim Schuldopfer musste man also nicht nur die Sünde bekennen, sondern dem Geschädigten das Geld, den Wert zurückgeben, plus 20% darüber. Einen Fünftel dazu. Und so werden in 3. Mose 5 verschiedene Fälle behandelt, wo eben Schaden entsteht und dieser Schaden muss in Ordnung gebracht werden, eben mit 20% darüber. Und das gehört mit zum Schuldopfer. Diese Wiedergutmachung. Und so sehen wir, beim Sündopfer geht es mehr um die Sünde als böse Tat an sich, während beim Schuldopfer mehr der Akzent darauf liegt, was die Sünde an Auswirkungen anrichtet und schädigt, zerstört. Und so kann man sagen, das Sündopfer steht also mehr in Beziehung zur Quelle der Sünde, nämlich zur Sünde in uns, die dann im Neuen Testament eben gerade mit dem Wort in der Einzahl Sünde bezeichnet wird. Römer 5, ab Vers 12, Römer 6, Römer 7, die Sünde, die in mir wohnende Sünde, Römer 7, das ist eben diese böse Natur. Und das Sündopfer hat also mehr einen Bezug zu dieser bösen Quelle, während das Schuldopfer mehr einen Bezug hat zur Auswirkung der Sünde, was die Sünde anrichtet. Aber der Herr Jesus ist eben das vollkommene Sünd- und Schuldopfer. In Psalm 69 haben wir einen messianischen Psalm vor uns, der im Neuen Testament ausdrücklich auf den Erlöser bezogen wird. Und da sagt der Herr Jesus in Psalm 69, Vers 4 bzw. 5, je nach Verszählung: Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger, die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Hier wird ganz klar auf das Schuldopfer Bezug genommen. Das, was der Herr Jesus nicht verschuldet hat, was er nicht geraubt hat, das muss er durch sein Opfer wieder gut machen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich gerade den nächsten Vers noch erklären. Du, o Gott, weißt um meine Torheit und meine Vergehungen sind dir nicht verborgen. Dass man entsetzt. Ja, aber das kann sich ja nicht auf Christus beziehen. der Sündlose. Und trotzdem im Neuen Testament wird Psalm 69 vom Heiligen Geist ganz direkt auf den Herrn Jesus Christus bezogen. Nun, man muss das richtig verstehen. Der, der hier spricht, ist unschuldig. Denn Vers 5, da sagt er ja, mehr als die Haare meines Hauptes sind der, die ohne Ursache mich hassen. Es gibt keinen Grund, ihn zu hassen. Und dann im nächsten Vers sagt er, meine Torheit, meine Vergehungen. Da identifiziert sich der Herr Jesus mit unseren Sünden. Also am Kreuz, als er von Gott beladen wurde mit unseren Tatsünden, er wurde zur Sünde gemacht, aber auch mit unseren Tatsünden beladen, das sagt uns 1. Petrus 2 am Schluss, da hat er diese Sünden auf sich genommen, als hätte er diese Sünden begangen. Und darum sagt er hier, du, o Gott, weißt um meine Torheit. Aber es geht um unsere Torheit. Und meine Vergehungen, es geht um unsere Vergehungen, sind dir nicht verborgen. Das exakt Gleiche findet man übrigens auch im Psalm 40, wo wir ja schon gesehen haben, es geht dort um das Opfer des Messias, der Brandopfer, Speisopfer und Opfer für die Sünde erfüllen sollte. Und da steht doch in Vers 12 bzw. 13, denn Übel bis zur Unzahl haben mich umgeben, meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht, dass ich nicht sehen kann. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes und mein Herz hat mich verlassen. Auch da geht es um den Vollkommenen, der sich mit unseren Sünden so identifiziert hat. Also der Herr Jesus hat erstattet, was er nicht geraubt hat. Und so können wir sagen, das Sündopfer lehrt. Christus litt wegen unseren Sünden und wegen der Sünde in uns. Und das Schuldopfer lehrt, das Werk Christi macht allen Schaden gut. Natürlich, wenn jemand zum Glauben kommt, versucht er auch angerichteten Schaden in Ordnung zu bringen. Das sehen wir bei Zachäus, der ganz spontan dem Herrn sagt, da wo ich gestohlen habe, zu viel verlangt habe, will ich das zurückgeben und ich will auch meinen Besitz den Armen geben. Aber es gibt so viele Dinge, die können wir nie mehr wieder gut machen. Und das kann manchmal Gläubige sehr schwer belasten, aber wenn man das Schuldopfer wirklich verstanden hat, kommt man auch da zur Ruhe. Denn natürlich hat die Sünde in diesem Leben Schaden angerichtet und zum Beispiel nach der Bekehrung merkt man, mein Gehirn wird nicht besser. Das, was der Alkohol zerstört hat, hat er zerstört. Aber wir werden einmal sehen, aufgrund des Opfers des Herrn Jesus wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und alle Spuren der Sünde und ihre Folgen werden verschwunden sein. Und der Jesus hat eigentlich durch sein Opfer am Kreuz hat er mehr wieder gut gemacht, als was wir durch die Sünde verdorben haben. Und so ist er eben das vollkommene Opfer, das eben nicht nur einfach gut macht, sondern wie beim Schuldopfer noch 20% dazugegeben werden musste, so macht der Herr Jesus durch sein Opfer mehr gut, als was wir überhaupt zerstören konnten. Im Matthäus-Evangelium geht es ganz speziell um das Schuldopfer. Nur dort ruft das Volk vor Pilatus, indem sie selbstherrlich die ganze Verantwortung auf sich nehmen. Sie sagen in Matthäus 27, Vers 25, wir nehmen die Konsequenzen auf uns. Wörtlich, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Sie haben quasi die Schuld ihrer Handlung auf sich genommen. Aber das kann ja niemand tragen. Und indem der Herr Jesus nach dem Matthäusevangelium am Kreuz gestorben ist und Gott ihn verlassen hat, ist er gleichzeitig das Schuldopfer geworden, um Israel diese Schuld einmal abzunehmen. Der letzte Vers des Propheten Joel, ganz erstaunlich. der allerletzte Vers. Aber das ist wichtig, dass man da gut übersetzt. Ich lese die zwei letzten. Geht es letztlich um das tausendjährige Reich, wenn der Herr Jesus als König wiederkommen wird. Aber Juda soll ewiglich bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu Generation. Und jetzt sagt Gott, und ich werde sie von ihrem Blute reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird in Zion wohnen. Also wenn die Übersetzung da sinngemäß abweicht, kann man vergessen, ist sie falsch. Richtig übersetzt ist wirklich, ich werde sie von ihrem Blute reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Diese Blutschuld des jüdischen Volkes ging weiter von Generation zu Generation. Denn jede Generation musste sich wieder neu entscheiden. War Jesus ein falscher Messias oder war er der wirkliche Messias? Und jeder Jude, der in seiner Generation sich sagte, Jesus war ein falscher Messias, nahm die Schuld wieder auf sich, die die Generation auf sich nahm, damals zur Zeit der Kreuzigung. Aber jeder Jude, der durch die Jahrhunderte hindurch zum Glauben gekommen war, dem wurde sofort diese Schuld abgenommen. Und Gott wird Israel zum Ziel führen, den Überrest aus Israel, und wird ihn schließlich offiziell reinigen von diesem Blut, von dieser Blutschuld, von dem Blut, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Also der Herr Jesus starb gerade auch, um diese Sünde auf sich zu nehmen. Im Markus-Evangelium haben wir das Sündopfer. Dort geht es ja ganz speziell um den Diener. Darum wird im Markus-Evangelium auch keine Geburtsgeschichte erzählt, sondern nach einer kurzen Einleitung beginnt Markus bereits mit dem Dienst des Herrn. Und beschreibt Gott einen Tagesablauf, wie Jesus bis spät abends, es ist schon dunkel, dient. Und dann am nächsten Morgen, frühmorgens, als es noch dunkel ist, geht er hinaus, betet, um den Tag neu, des Dienstes neu vorzubereiten. Und so sieht man im Markus-Evangelium den Diener, den vollkommenen Diener, der den Menschen nur Gutes tut. Im Markus-Evangelium, ich habe mal alle Verse ausgezählt, findet man am wenigsten Verse, wo der Herr Jesus spricht. Der Akzent ist gelegt auf seine Taten. Und in Markus 7 am Schluss haben wir einen Abschnitt, der nur im Markus-Evangelium vorkommt. Das ist etwas Spezielles, denn es ist so, dass der größte Teil im Markus-Evangelium findet man in allen anderen Evangelien auch. Aber dieser Abschnitt, wo die Menschen sagen, er hat alles wohl gemacht, das ist der Schlüsselvers vom Markus-Evangelium. Und dieser treue Knecht, der so dient und nur Gutes tut, wird am Schluss verworfen und ermordet. Und so zeigt das Markus-Evangelium umso mehr damit, wie verdorben der Mensch ist. Dass er bereit ist, sein Schöpfer, der Diener geworden ist, zu ermorden. Aber indem Markus das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz beschreibt, will er gleich damit sagen, und genau für diese Verdorbenheit des Menschen ist der Herr Jesus gestorben. Das wahre Sündopfer. Noch kurz zum Speisopfer. Das Speisopfer spricht besonders von dem Leben des Herrn Jesus. In 3. Mose 2 wird erklärt, das muss also aus Mehl hergestellt werden, aber immer ohne Sauerteig. Man muss sich das merken. Überall in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, ist der Sauerteig immer ein Bild der Sünde. Es gibt keine Ausnahme. Und zwar ist der Sauerteig eigentlich ein Lügner. Er gibt vor, als wäre mehr da, als wirklich da ist. Ich weiß, der Sauerteig wirkt ja wie Hefe, damit der Teig aufgeht, sich aufbläht. Und das ist Brot der Lüge. Aber ungesäuertes Brot ist Brot der Wahrheit. Und darum sagt ja Paulus auch in 1. Korinther 5, lasst uns Festfeier halten, nicht mit Moment, ich schlage das kurz auf. 1. Korinther 5, Vers 8. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Ungesäuertes Brot ist Brot der Lauterkeit und Wahrheit, weil es nicht mehr vorgibt, als da ist. Und das gesäuerte Brot wird eben hier bezeichnet als Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Ja, also die Speisopfer durften nie mit Sauerteig durchmengt werden, weil es ein Bild sein sollte von dem Herrn Jesus als dem Sündlosen. Warum Mehl? Und der Herr Jesus wird genannt in Jesaja 4, Vers 2, die Frucht der Erde. Er wurde ein wirklicher Mensch. Und so wie der Getreidehalm aus der Erde herauswächst, ist der Jesus ein wirklicher Mensch geworden, wie es in Jesaja 53 steht. Er ist aufgeschossen vor ihm als eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Nun, beim Mehl nimmt man die Körner, zermahlt sie fein, und durch das Zermahlen wird auch klar, alles wird sichtbar, was darin ist. Und es wird deutlich, da ist keine Unreinigkeit. Ja, das ist das reine Material der Körner wird aufgedeckt. Und so spricht eben dieses Feinmehl von der Vollkommenheit des Herrn Jesus als Mensch. Ungesäuert, ohne Sünde, aber durchmengt mit Öl. Der Heilige Geist, durchmengt mit Öl bedeutet, der Herr Jesus ist gezeugt durch den Heiligen Geist. Und dann findet man aber auch, wie das Speisopfer gesalbt wurde mit Öl. Und das weist ihn aus als den Christus. Oder Messias, Hebräisch, der Gesalbte. Und so spricht also das Speisopfer von dem Herrn Jesus als Mensch, ohne Blut. Es betont ganz besonders sein Leben hier auf Erden. Aber auch in seinem Leben auf Erden hat der Herr Jesus gelitten. Das Speisopfer wird offen, im Napf wird es gebacken oder auch ganz verborgen im Ofen. Es gibt verschiedene Speisopfer. Und so gibt es Leiden, die sind ganz offensichtlich im Leben des Herrn. Man denkt, der Herr war am Predigen und dann kommen seine Angehörigen und sagen, er ist von Sinnen. Im Markus-Evangelium zum Beispiel. Das sind Leiden, die erkennt jeder. Aber es gibt Leiden, die viel verborgener sind im Leben des Herrn Jesus. Wenn wir denken, der Herr Jesus am Grab von Lazarus. Und er weint. Ja, sterben muss ja jeder mal, oder? Aber wir realisieren dann zu wenig, dass der Herr Jesus weint, weil er die ganze Tragik des Sündenfalles, der den Tod als einen Feind in diese Welt gebracht hat, der völlig unnatürlich ist. Die Menschen sagen, Sterben ist natürlich. Er ist völlig unnatürlich. Und der Herr Jesus empfindet das viel tiefer als wir, weil er nicht in seinen Empfindungen durch die Sünde verhärtet worden ist wie wir. Wir können gar nicht in dieser Feinheit empfinden, wie der Herr Jesus als Mensch empfunden hat. Und auch diese verborgenen Leiden, die findet man dargestellt im Speisopfer. Es wird dann allerdings, nur so nebenbei gesagt, in Kapitel 2, Vers 11 bis 16, ein Speisopfer erwähnt, das musste gesäuert werden. Das ist eine ganz spezielle Ausnahme. Das war das Speisopfer, das an Shavuot, am Fest der Wochen, dargebracht wurde. Von dem aber später, erst in Kapitel 23. Also, jetzt haben wir die Opfer in der Übersicht, Kapitel 1 bis 7, gesehen. Die werden hier grundsätzlich behandelt. Aber wenn wir die weiteren Bücher Mose lesen, dann sehen wir, es gibt natürlich ganz bestimmte Brandopfer in diesem Zusammenhang. Es gibt ganz bestimmte Sündopfer in diesem Zusammenhang. So kann man also das noch viel komplizierter machen. Aber da haben wir mal die Grundlage gelernt. Es gibt grundsätzlich diese vier blutigen Opfer. Dann das Speisopfer, das eben normalerweise die Blutigen begleitet. Und wenn man das mal begriffen hat, dann kann man all die Spezialfälle, das Brandopfer für das Sündopfer für das, kann man dann viel besser verstehen. Also das wäre nützlich, wenn man sich das so auswendig einprägt. Was ist das Charakteristische von jedem blutigen Opfer? Brandopfer, Friedensopfer, Sündopfer, Schuldopfer. Übrigens ist aufgefallen, die Reihenfolge ist gerade umgekehrt wie die Evangelien im Neuen Testament. Oder? Ja, ist das aufgefallen? Ja, also die Reihenfolge im Neuen Testament, die ist absolut begründet, weil es entspricht auch der zeitlichen Reihenfolge, wie die Evangelien verfasst wurden. Ich meine, in der liberalen Theologie sagt man immer, Markus sei das älteste Evangelium. Das stimmt überhaupt nicht. Das kann man gleich vergessen. Die frühchristliche Überlieferung sagt uns etwas ganz anderes. Augustin um 400 sagt, Matthäus wurde zuerst geschrieben, dann Markus, dann Lukas und natürlich, das wissen wir alle, wahrscheinlich Johannes ganz, ganz am Schluss des ersten Jahrhunderts. Aber die Evangelien zeigen eigentlich die Reihenfolge der Opfer, wie wir Menschen sie verstehen. Das Erste, was ein Mensch wirklich einsieht in Verbindung mit seinen Sünden, ist, was habe ich angerichtet? Ich habe vor kurzem mit jemandem ein Taufgespräch gehabt. Und dann hat diese Schwester so erzählt, ihren Werdegang, wie sie zur Bekehrung gekommen ist, und hat sie gesagt, ich habe so viel Mist angerichtet. Ja, dabei kommt eben zum Ausdruck, welchen Schaden habe ich angerichtet? Aber dann erkennt man, der Herr Jesus ist das Schuldopfer. Hat auch die Folgen auf sich genommen. Und ein nächster Schritt ist, dass jemand erkennt, wie böse ist eigentlich mein Herz. Und dann merkt man, aha, der Herr Jesus ist nicht nur für das gestorben, was ich getan habe, sondern auch für das, was ich bin, von Natur. Das Sündopfer. Und dann versteht man als nächsten Schritt, aber das Opfer des Herrn Jesus hat es möglich gemacht, dass ich jetzt mit Gott Gemeinschaft haben kann. Das ist das Friedensopfer. Und da muss ich noch ergänzend sagen, beim Friedensopfer durfte der Opfernde einen Teil des Fleisches essen. Und ein anderer Teil wurde für Gott verbrannt. Also der Opfernde teilt das Opfer mit Gott. Und Gemeinschaft ist Freude am Gleichen haben. Das ist Gemeinschaft. Beim Friedensopfer durfte man auch andere einladen. Man denke an Elkanah in 1. Samuel 1, der mit seiner ganzen Familie nach Silo kommt und alle essen Fleisch, aber Hannah bekommt das Doppelte, die doppelte Portion an Fleisch. Das war das Friedensopfer, wo Menschen untereinander Gemeinschaft haben, wegen des Opfers des Herrn Jesus, und mit Gott. Also das wird als nächster Schritt klar, die Gemeinschaft mit Gott, Frieden mit Gott, gerechtfertigt durch den Glauben. Und es braucht dann noch mehr, bis man als Erlöster realisiert, der Herr Jesus ist zur Ehre Gottes gestorben. Und dass man plötzlich beginnt festzustellen, was bedeutet das Opfer für den Vater, nicht nur für mich. Und da realisiert man dann eine Tiefe in dem Opfer des Herrn Jesus, die uns Menschen völlig übersteigt. Wir können gar nicht wirklich erfassen, was der Herr Jesus in seinen Leiden für Gott war. Und er hat nicht nur einfach alles im völligen Gehorsam getan, was der Vater ihm gesagt hat. Wenn man die Gebete des Herrn im Garten Gethsemane liest, in den Evangelien, muss man darauf achten. An einem Ort sagt er, nicht was ich will, sondern was du willst. Und an einer anderen Stelle sagt er, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Jesus hat nicht nur getan, was der Vater wollte, ganz genau, im völligen Gehorsam, sondern auch die Art und Weise, wie er sich hingegeben hat, war für Gott so herrlich. Und so beginnen wir zu sehen, was der Herr Jesus, welche Herrlichkeit er hatte für Gott. Eben in dem Sinn, wie es in Epheser 5, Vers 2 heißt, dass der Herr Jesus sich hingegeben hat, als Gabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Da haben wir eben auch die Bedeutung des Brandopfers für Gott. Und nicht wahr? In 3. Mose wird eigentlich die wird die Seite Gottes beleuchtet. Wenn jemand mir ein Opfer darbringen will, dann kann er mir ein Brandopfer bringen. Das ist das, was Gott zuerst wünscht. Und dann kommt die Seite der Gemeinschaft und dann kommt die Seite der Sünde und der Schuld. Es ist also die Sicht, wie Gott die Dinge sieht, und die Evangelien zeigen die Sicht, wie der Mensch sie sieht und daran herangeht. Ja, jetzt bilden also diese ersten 7 Kapitel in sich einen geschlossenen Teil. Wichtig, diese Kapitel sind ab dem Jahr 70 nicht mehr praktiziert worden. Im Jahr 70 haben ja die Römer den zweiten Tempel in Jerusalem zerstört. Und weil nach 5. Mose 12, Vers 13 bis 14 nur an diesem auserwählten Ort Opfer dargebracht werden konnten, war es den Juden von da an nicht mehr möglich, diesen Opferdienst auszuführen. Denn die Römer haben ihnen den Tempelberg weggenommen. Und später die Muslime. Nach dem Tod von Muhammad kamen bereits die Muslime aus Saudi-Arabien und haben Jerusalem erobert und anschließend den Felsendom auf den Ort des Allerheiligsten gebaut. Und von da an war es auch weiterhin nicht möglich für Juden zu opfern. Und das bis heute. Gott hat dem Judentum die Opfer weggenommen. Aber das hat zu einem Konflikt geführt. Ein Drittel der Tora konnte nicht mehr praktiziert werden ab dem Jahr 70. Weil ein Drittel der Gebote sind mit der Existenz des Tempels verbunden. Also das war wie wenn man das Herz herausschnitt, dem Judentum herausschnitt. Und das hat bei ganz ernsthaften Menschen zu großen Konflikten geführt. Es gibt zum Beispiel eine Bekehrungsgeschichte aus dem 19. Jahrhundert von einem russischen Juden, der beschreibt, wie er jede Woche hat er dieses 7 Kapitel durchgelesen, auf Hebräisch. Vayikra el Moshe, Vaydaber Adonai Elav, Meohel Moed Lemor, Daber El Bnei Yisrael, Vamata Aleim Adam, und so weiter. Und dann hat er gebetet, Herr, rechne mir das Lesen dieser Kapitel zu, wie wenn ich diese Opfer wirklich darbringen würde. Und später hat er dann realisiert, kennengelernt, dass der Herr Jesus diese Opfer bereits erfüllt hat. Ja, also das ist ein geschlossener Teil für sich. Und nun der nächste Abschnitt, Kapitel 8 bis 10, habe ich überschrieben mit Heiligkeit in der Priesterfamilie. In 3. Mose 8 geht es um die Einweihung des hohen Priesters Aaron und seiner 4 Söhne. In Hebräer 10, Vers 19 wird nun das neutestamentliche Gegenstück aufgezeigt. Da wird klar gemacht, jetzt neutestamentlich in der Erfüllung sind die Erlösten, die zur Gemeinde gehören, sind die Priesterfamilie. 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, den neuen und lebendigen Weg, welchen er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hindurch, das ist sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also, wir sind die Priesterfamilie, sagt der Text. Wir haben einen großen Priester. Das ist der Herr Jesus. Der Hohepriester. Übrigens ganz wörtlich, Hohepriester auf Hebräisch heißt Kohen Gadol. Priester groß. Ja, viele wissen, dass man Hebräisch rückwärts liest, aber dass man Hebräisch auch rückwärts spricht, das wissen noch nicht so viele. Also, Priester großer. Also, das ist noch kein Spaß. Aber eben, ein großer Priester, das ist der Hohepriester. Und nun wird von uns gesagt, wir sollen da ins Haus Gottes hineinkommen, was ja nur Priester dürfen, Und da wird weiter gesagt, mit die Herzen besprengt, das heißt mit Blut. Und wir sehen in 3. Mose 8, wie das Blut eben auf die Priester angewendet wird. Aufs Ohrläppchen, auf den Daumen und auf die Zehe. Das heißt, der Gehorsam wird durch das Blut Jesu ermöglicht. Ja, durch die Erlösung, durch das Blut werden wir Menschen, die gehorchen können. Drum das Blut ans Ohrläppchen. Und dann der Daumen an der rechten Hand. Muss ich einmal ausprobieren, wie man arbeiten könnte ohne den Daumen. Das spricht davon, was wir mit unseren Händen tun. Auch das gereinigt und geheiligt durch das Blut Jesu. Und wohin gehen wir? Davon sprechen unsere Füße. Auch die werden auf die wird das Blut angewendet. Und dann wird auch weiter berichtet in 3. Mose 8, dass die Priester ein Ritualbad nehmen mussten. Sie mussten sich ganz im Wasser baden. Und das wird hier auch erwähnt in Hebräer 10. Und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das Ritualbad spricht von dem Bad der Wiedergeburt, wie das in Titus 3 genannt wird. Also das Reinigungsbad der Wiedergeburt. Ich gebe die Stelle kurz an, für die, die das aufschreiben wollen. Titus 3, Vers 5. Das hat also nichts mit der Taufe zu tun, sondern da geht es eben um die Übertragung dieses Ritualbades der Priester bei der Einweihung. Und neutestamentlich haben wir bereits gesehen, nach 1. Petrus 2, Vers 5, sind wir ein heiliges Priestertum, um Gott darzubringen, geistliche Schlachtopfer. Und dann müssen wir noch dazu aufschlagen, Offenbarung 1, Vers 5. Und von Jesus Christus, in der Mitte des Verses, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Zu Priestern gemacht. Durch das Blut. Genau das, was wir in 3. Mose 8 finden. In 3. Mose 9 geht es dann um den Beginn des levitischen Priesterdienstes. Und da erscheint die Schechina, diese geheimnisvolle Wolkensäule, die die Gegenwart Gottes anzeigte und nachts als Feuersäule erschien. Also Gott bestätigt diesen Priesterdienst, in dem die Schechina in besonderer Weise da erscheint. Und das erste Opfer wird entzündet durch einen Blitz vom Himmel. Feuer vom Himmel. Dieses Feuer musste von da an ständig auf dem Altar erhalten bleiben, weil es Feuer Gottes war. Dieses beständige Feuer wird zum Beispiel ausdrücklich erwähnt im Gesetz des Brandopfers, 3. Mose 6, Vers 5. Und das Feuer auf dem Altar soll auf demselben in Brand erhalten werden. Es soll nicht erlöschen. Und der Priester soll Holz auf ihm anzünden, morgen für morgen. Und auch nachher beständiges Feuer auf dem Altar, es soll nicht erlöschen. Damit hat Gott bestätigt, dass dieser Priesterdienst und dieser Opferdienst von ihm gewollt ist. Wo finden wir das nochmals, dass Gott Feuer gibt vom Himmel? Natürlich bei Elia, 1. Könige 18. Dort war dieses Zeichen ganz besonders wichtig, aus dem Grund, die 10 Stämme waren ja abgefallen in den Baalsdienst. Und Baal war der Blitz- und Regengott der Kananiter. Die Baalspriester sollten Baal bitten, dass er Feuer vom Himmel gibt und ihr Opfer entzündet. Und das hat nicht funktioniert. Was ist das für ein Blitzgott, der nicht mal einen Blitz machen kann? Und dann betet Elia ganz schlicht, ohne sich da aufzupuschen, wie das die Baalspriester gemacht haben. Ganz schlicht, und dann kommt Feuer vom Himmel. Das war ein Blitz vom Himmel. Und ganz Israel erkennt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ja, und wir sehen dann später beim Salomo-Tempel auch, wie Feuer vom Himmel kam und das erste Opfer entzündet hatte. Und so wurde auch dieses im Salomo-Tempel, nicht nur in der Stiftshütte, wie in 3. Mose 10, wurde auch im ersten Tempel erhalten. Aber als die Juden zurückkehrten aus der Gefangenschaft in Babylon und den zweiten Tempel bauten, Esra 3, zuerst haben sie gerade den Altar gebaut und erst im Jahr darauf das Tempelhaus, sie haben schon mit dem Priesterdienst wieder begonnen. Aber damals kam kein Feuer vom Himmel. Es war eine tiefe Demütigung, dass im zweiten Tempel viele Dinge, die man früher hatte, die fehlten. Es gab nicht mehr das Feuer vom Himmel und es gab auch nicht mehr die Schechina. Die Schechina verließ den Tempel gerade kurz vor der Zerstörung durch Nebukadnezar, kann man nachlesen, Hesekiel 8 bis 11. So phasenweise geht sie hin, schließlich durchs Osttor hinaus, da wo heute das Goldene Tor ist, und dann über das Kidron-Tal zum Ölberg, und dann verschwindet sie. Und die Schechina ist nie mehr zurückgekehrt zum Tempel. Der zweite Tempel hatte keine Schechina. Und kein, wie die Rabbiner sagten, Esh Meshamayim, Feuer vom Himmel. Und noch mehr hatten sie nicht. Sie hatten auch nicht mehr die Urim und die Tumim, die im Brustschild des hohen Priesters untergebracht wurde, mit der man den Willen Gottes durch eine Art Los erfragen konnte. Gab es nicht mehr. Und man hatte auch nicht mehr das Salböl von Mose. Das Öl, womit noch der hohe Priester Aaron gesalbt wurde, dieses Öl wurde auch später noch verwendet im ersten Tempel. Alle hohen Priester waren durch dieses Salböl gesalbt. Aber als man zurückkehrte und der erste hohe Priester war, welcher? Im zweiten Tempel? Ja, Jeschua. Jeschua ben Jozadak. Im Buch Esra, Zacharja wieder erwähnt und Haggai. Jeschua war nicht mehr gesalbt mit diesem Öl. Und von da an waren alle hohen Priester keine gesalbten Priester mehr. Die waren nur Priester durch Investur, also indem sie die hohenpriesterlichen Kleider trugen. Und so gab es noch mehr solche demütigen Dinge, die eben im zweiten Tempel fehlten. Aber dieser zweite Tempel wurde dann plötzlich geehrt in einer ganz ungewöhnlichen Weise, indem nämlich Gott Mensch wurde. Und der Mensch gewordene Messias kam in den zweiten Tempel. Das war zuerst ganz unbemerkt. Ein Monat etwa nach der Geburt kamen die Eltern mit dem Kind zum Tempel. Und nur wenige haben es realisiert, wer das ist. Die Prophetin Hanna, dann auch dieser Simon, das war offensichtlich ein Priester, der dann auch das Pidyon HaBen-Ritual, den Freikauf des Erstgeborenen, durchgeführt hat. Das ist in Lukas 2 ganz typisch beschrieben, wie der Priester das macht. Er nimmt das Kind in die Arme und eigentlich sollte er segnen, aber er hat die Eltern gesegnet. Er konnte nicht das Kind segnen, denn nur der Segende ist immer größer als der gesegnet wird, nach Hebräer 5. Und so konnte er eben den Messias nicht segnen, aber die Eltern. Und so hat er dieses Ritual durchgeführt. Aber da war der Messias im Tempel. Und auch später, der 12-Jährige, und dann Jahr für Jahr konnte man den Herrn Jesus im Tempel zu Jerusalem erleben. Und er nannte den Tempel das Haus meines Vaters. Johannes 2. Also so hat Gott diesen Tempel ganz speziell geehrt durch das Kommen seines Sohnes, aber als er dann verworfen wurde, war die Zerstörung besiegelt. Sagt der Herr Jesus selber, dann in Matthäus 23, euer Haus wird euch Wüste gelassen werden. Und so kam die Verwüstung des zweiten Tempels, der nie mehr aufgerichtet wurde bis heute. Aber ein dritter Tempel wird kommen. Und zwar in Daniel 9 wird gesagt, dass nach den 70 Jahrwochen wird ein Heiligtum gesalbt werden. Und das ist ein Schlüsselbegriff. Ein Heiligtum, das gesalbt wird. Der zweite Tempel war eben nicht gesalbt. Die Stiftshütte wurde mit dem Salböl von Mose gesalbt und auch die hohen Priester. Der erste Tempel von Salomo wurde mit Öl gesalbt und auch die hohen Priester, aber der zweite nicht. Und der zweite Tempel selber wurde auch nicht gesalbt. Aber Daniel 9 spricht von einem zukünftigen Tempel, der gesalbt sein wird. Und das ist der dritte Tempel, der noch kommen wird. Der wird dann wieder gesalbt werden. Ja, das nur so, um das Ganze in einen größeren Zusammenhang zu stellen und die Bedeutung dieses Feuers vom Himmel klar zu machen. Und jetzt kommt 3. Mose 10. Eine Katastrophe. Zwei Söhne Aarons sterben. Tod Nadabs und Abihus wegen eigenwilligem und unnüchternem Gottesdienst mit fremdem Feuer. Sie haben beim Opferdienst oder beim Priesterdienst fremdes Feuer genommen. Was ist damit gemeint? Für alle Zwecke beim Opfern und auch beim Räuchern musste man immer Kohlen, also Feuerkohlen vom Brandopferaltar nehmen. Diesem Feuer, das Gott entzündet hatte. Aber die beiden Söhne Aarons haben, können ja auch von einer anderen Feuerstelle. Und Gott hat sie beide getötet. Es war ein Schlag, erinnert ganz an die Geschichte von Ananias und Sapphira. Auch das war Sünde zum Tode. Das heißt, zwei Menschen mussten frühzeitig sterben durch Gottes Gericht. Das sagt nichts aus über das ewige Verlorensein. Aber Tod hier auf Erden, vorzeitiger Tod, ist die größte Strafe, die ein Gläubiger von Gott als Zucht erleben kann. Wie auch die Korinther, viele der Korinther, die das Abendmahl unwürdig genommen haben, 1. Korinther 11, waren gestorben und viele waren krank. Zucht Gottes. Aber eben nicht verloren, Paulus sagt in 1. Korinther 11, damit sie nicht mit der Welt verurteilt würden. Das war ein irdisches Gericht und eben auch Nadab und Abihu. Und so wie Nadab und Abihu dieses Eingreifen durch frühzeitigen Tod erlebten am Anfang der Geschichte des Volkes Israel, so erlebten Ananias und Sapphira Gottes Eingreifen ganz am Anfang der Geschichte der Gemeinde. Wie Gott dieses lügenhafte Handeln durch frühzeitigen Tod bestrafte. Apostelgeschichte 5. Ja, aber interessant ist, gerade im Anschluss kommen Anweisungen über Alkohol, Umgang mit Alkohol, 10 Vers 8. Und der Herr redete zu Aaron und sprach, Wein und starkes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Zusammenkunft hineingeht, dass ihr nicht sterbet. Eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern. Und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Reinen und dem Unreinen, und damit ihr die Kinder Israel lehrt, alle die Satzungen, die der Herr durch Mose zu euch geredet hat. Gerade im Anschluss wird Umgang mit Alkohol geklärt. Also wenn Priester Dienst haben, dann in dieser Zeit dürfen sie auch nicht ein bisschen Wein trinken. Also der Missbrauch von Alkohol wird ja im ganzen Alten Testament ganz stark verurteilt. So wie auch das Neue Testament, das ganz massiv verurteilt. Aber das Alte Testament wie auch das Neue Testament enthält kein völliges Verbot von Alkoholgenuss. Aber in Verbindung mit dem Priesterdienst war es vollständig verboten. Was will das sagen? Offensichtlich hatten Nadab und Abihu Wein getrunken oder starkes Getränk und waren nicht mehr wirklich nüchtern und kamen so auf die Idee, wir nehmen anderes Feuer. Und das ist natürlich hochaktuell, Gottesdienst und Unnüchternheit. Und wie Gott darüber denkt, der hat die weggenommen. Durch Tod. So schlimm ist es für Gott, wenn wir in seine Gegenwart kommen, zur Anbetung, in unnüchternem Zustand. Und was wir heute erleben als eine gewaltige Bewegung, die übrigens etwa 600 Millionen Christen umfasst, die charismatische Bewegung, ist eine Bewegung, wo die Menschen gepusht werden bis zur Unnüchternheit. Und das wird dann gesagt, das ist Worship, das ist Anbetung. Das wäre Priesterdienst. Aber da haben wir eine ganz, ganz ernste Warnung in 3. Mose 10 vor uns. Und ich möchte dazu noch einen Vers lesen aus dem Neuen Testament. 2. Timotheus 2. Der 2. Timotheus 4, Vers 5. Das wussten die Afrikaner seit Urzeiten, dass man Unnüchternheit auch gerade nicht unbedingt mit Alkohol erzeugen kann, sondern durch einen ständigen, gleichschlagenden Beat. Und gerade das wird so wichtig im 20. und 21. Jahrhundert im Zusammenhang mit Anbetung. Ja, 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Ja, du aber sei nüchtern, vollführe deinen Dienst. Nun, Timotheus hatte kein Alkoholproblem. Im ersten Brief, Kapitel 5, 23, muss er ihm sogar sagen, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Wörtlich steht sogar im Griechischen, sei nicht länger nur ein Wassertrinker, sondern gebrauche ein wenig Wein. Und jetzt sagt Paulus, sei nüchtern in allem, in jeder Beziehung. Und das Wort für nüchtern sein, griechisch nepho, wird in dem Standardwörterbuch von Walter Bauer zum griechischen Neuen Testament so umschrieben. Nepho ist die Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Überstürztheit, Exaltiertheit. Also nochmals, nepho bedeutet Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit und Überstürzung. Du aber sei nüchtern. Und man findet die Aufforderung 11-mal im Neuen Testament zur Nüchternheit. Ja, das wäre 3. Mose 10. Ich habe ja hier alle Stellen aufgeführt auf dem Blatt, wo Nüchternheit im Neuen Testament geboten wird. Nun kommen wir zu einem neuen Abschnitt, 3. Mose 11 bis 22, überschrieben mit Heiligkeit im Alltag. Jetzt geht es nicht nur um die Priester, die heilig leben sollen, sondern überhaupt um das gesamte Volk Israel. Und das beginnt mit den Speisevorschriften in 3. Mose 11. Da werden die reinen und unreinen Tiere vorgestellt. Also Fleischgenuss ist grundsätzlich erlaubt für Israel, so wie Gott das ja seit der Sintflut und der Noah erlaubt hatte, aber mit der Einschränkung damals kein Blutgenuss. Und jetzt wird hier erklärt, reine Tiere, das sind alle wiederkäuenden Spalthufer. Aber es wird genau erklärt, wie man da unterscheiden muss, ja, wie ist das zum Beispiel beim Schwein, das ist ein Spalthufer, hat gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht, darum ist es unrein. Und da werden auch andere Zweifelsfälle aufgeführt. Der Hase wiederkäut, aber er hat natürlich keine gespaltenen Hufe und darum darf man kein Hasenfleisch essen als Israelit. Ja, also von den Säugetieren nur die wiederkäuenden Spalthufe, dann bei den Fischen oder überhaupt beim Leben im Wasser dürfen nur Fische mit Flossfedern und Schuppen gegessen werden. Also zum Beispiel der Aal dürfte nicht gegessen werden. War aber auch im See Genezareth in den Evangelien kein Problem, denn es hat in historischer Zeit in antiker Zeit den Aal nicht gegeben im See Genezareth. Aber es gibt eine Fischart, die im See Genezareth, die eben keine Schuppen hat. Und die durfte man nicht essen. Und darauf spielte der Herr Jesus an in Matthäus 13. Da wird im Gleichnis erzählt, wie das Schleppnetz ausgeworfen wird. Matthäus 13, 47 bis 50. Und dann sammeln sie Fische zusammen, gute und faule. Und später werden die Faulen wieder ausgeworfen. Das ist genau eine Anspielung auf diese eine Fischart im See Genezareth, die eben nicht koscher war. Gemäß 3. Mose 11. Dann von den Insekten wird erlaubt, die Heuschrecken dürfen gegessen werden. Und bei den Flugtieren, es werden viele Vögel aufgezählt und auch die Fledermaus, ist noch wichtig, wenn es heißt in 3. Mose 11, Vers 13, und diese sollt ihr verabscheuen von den Vögeln, hebräisch Of, meint einfach Flugtieren. Und darum kann eben die Fledermaus auch darunter fallen. Da fällt auf, bei der Auflistung, das sind alles Raubvögel oder Nachtvögel, wie Eulen, also Raubvögel wie Adler, dann Aasfresser, wie Geier, und Allesfresser, wie zum Beispiel der Storch. Alle diese dürfen nicht gegessen werden, dann eben die Fledermäuse nicht, auch die Mäuse nicht, Echsen nicht, Chamäleon nicht und ganz allgemein kein Aas. Der Schlüsselvers in diesem Kapitel ist 11, Vers 44 und 45. Denn ich bin der Herr, euer Gott, so heiligt euch. Also sondert euch ab zu mir hin. Heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch selbst nicht verunreinigen durch irgendein Gewürm, das sich auf der Erde regt. Denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So seid heilig, denn ich bin heilig. Ja, was hat das für uns zu sagen? Nun, die reinen Tiere weisen eigentlich alle auf den Herrn Jesus hin. Eben, bei den Säugetieren waren die wiederkäuenden Spalthufe rein, das heißt also, alle die Tiere, die für die Opfer verwendet werden durften, die waren auch rein. Schaf, Stier, Ziege und so weiter. Alles, was auf den Herrn Jesus hinweist, ist rein. Aber das Schwein ist gerade ein Kontrast. Nicht wahr? Die Spalthufe, die haben ja die Eigenschaft, dass dadurch, dass die Hufe gespalten sind, können sie die Oberfläche, je nachdem wie sie und wo sie stehen, kann die vergrößert werden. Und das ist ein Hindernis beim Einsinken in den Sumpf und den Morast. Und so sprechen die gespaltenen Hufe eigentlich von einem gottgemäßen Wandel, der dadurch gekennzeichnet ist, dass man nicht in den Dreck einsinken möchte. Das neue Leben, Hasssünde, möchte nicht einsinken. Und das Wiederkäuen spricht eigentlich davon, dass man die bereits gegessene Nahrung nochmals durchgeht. In Jeremia 15 sagt der Prophet, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und sie waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Aber wir wissen, wenn wir mal etwas gehört haben, nicht nur im SBS, dann muss man das wieder käuen. Und erst dann hat man den wirklichen Gewinn. Sonst geht so vieles einfach wieder verloren. Und so ist also das Wiederkäuen eine sehr wichtige Sache. Aber es muss kombiniert sein. Das Schwein gibt vor, es würde einen gottgemäßen Wandel führen, aber in Wirklichkeit ist es ein Tier, das eben nicht wiederkäut und das es liebt, im Dreck nicht nur einzusinken, sondern sich zu drehen. Und so kann man übrigens von all diesen Tieren, die da erwähnt werden, rein oder unrein, kann man wunderbare praktische Übertragungen fürs Leben machen. Zum Beispiel bei den Vögeln. Ja, die Raubvögel sind unrein. Ja gut, und in Galater 5 sagt der Apostel Paulus, wenn ihr einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Die Galater haben sich aufgeführt wie unreine Raubvögel. Und dann der Geier, um einen Aasfresser zu nennen. Was lieben die? Die lieben das Verdorbene. Das, was schon so hässlich stinkt. Aber das ist für sie Genuss. Das spricht also von den Menschen, die eigentlich an der Sünde in ihrer hässlichsten Erscheinung sogar noch Freude finden. Und die Nachtvögel, das ist sowieso klar, was gemeint ist. Das sind die, die das Licht scheuen, wie der Herr Jesus sagt in Johannes 3, von den Menschen, die nicht ans Licht kommen, damit ihre Werke nicht offenbar werden. Und die lieben auch das Nachtleben. Und weiter haben wir Fledermäuse. Ist ja so schwierig, die unterzubringen. Ist es eine Maus oder ist es ein Vogel? Wir würden sagen, weder Fisch noch Vogel. Und so gibt es auch Leute, da fragt man sich, ist der gläubig? Ja, könnte sein. Weder Fisch noch Vogel, unrein. Und so hat also das ganze Kapitel eine unglaublich praktische Bedeutung, wenn man das eben überträgt und sich überlegt, alles, was ich aufnehme, eben auch über Ohren und über die Augen, übers Lesen, übers Sehen, das hat einen Einfluss auf mich. Was der Mensch ist, was er ist. Also, wer sich ständig mit Landwirtschaft beschäftigt, von dem sieht man plötzlich an, das ist ein Bauer. Und jemand, der sich ständig mit Kunst auseinandersetzt, da sieht man, das ist ein Künstlertyp, oder? Das, was uns beschäftigt, das prägt uns auch. Und wenn wir uns eben ernähren von DVDs und Büchern und Zeitschriften, die eben nach 3. Mose 11 unrein sind, werden wir selber auch unrein. Aber wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, wenn er unsere Nahrung ist, unsere geistliche Nahrung, dann werden wir ihm ähnlich. Und auch seine Lammesart wird unsere Art. Ja, jetzt machen wir Pause.